Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Laut FIFA-Präsident Gianni Infantino war es die beste Frauen-WM aller Zeiten, die gestern zu Ende gegangen ist. Doch aus Sicht vieler Spielerinnen und Zuschauerinnen ist da noch Luft nach oben, und zwar vor allem gesellschaftspolitisch. Bei der Siegerehrung gestern im Stadion in Lyon schalten Infantino Equal-Pay-Rufe von Fans entgegen, die Forderung nach gleicher Bezahlung unabhängig vom Geschlecht. Was die Rolle der Medien bei diesem Ungleichgewicht zwischen Damen- und Herrenfußball angeht, darüber sprechen wir gleich als erstes in Medias Res. Außerdem schauen wir nach China, wo neben sozialen Medien nun auch Webseiten wie Spiegel Online und Tagesschau.de gesperrt sind. 2:0 spielten die USA gestern gegen die Niederlande und blieben Weltmeister. Aber was bleibt von dieser Fußball-WM, die auch abseits der spielerischen Leistungen für viel Diskussionsstoff gesorgt hat? Ronny Blaschke mit einem Fazit in Sachen WM-Berichterstattung.
Für die deutschen Fußballerinnen endete die WM schon im Viertelfinale. Nun beginnt der Alltag wieder. In der Bundesliga ist der Zuschauerschnitt pro Spiel auf 833 gefallen. Der Frauenfußball spielt in TV und Sponsoring kaum eine Rolle. So fehlen dem Nachwuchs sichtbare Vorbilder. Bei Mädchen bis 16 sind 40% weniger Teams angemeldet als im Jahr 2010. Die Kölner Medienforscherin Daniela Scharf.
Das Problem beim Frauenfußball und bei allen anderen weiblichen Sportarten liegt vor allen Dingen daran, dass diese Medien-, Sport- und Wirtschaftsallianz komplett männlich konnotiert ist. Das heißt, in den Entscheidungspositionen sitzen ausschließlich Männer, zum Beispiel in der gesamten Sportberichterstattung in Deutschland, TV, Print, Radio, kommen nur in 15% aller Berichte Sportlerinnen vor. Wenn sie abgebildet werden in Fotos, dann viel, viel seltener in Siegerposen oder im Rahmen der sportlichen Aktion, sondern sie werden tatsächlich eher als, in Anführungszeichen, Frauen positioniert.
Noch lässt die Wirtschaft laut Daniela Schaaf Potenzial ungenutzt. Laut dem Forschungsunternehmen Nielsen Sports interessieren sich in Deutschland 10 Millionen Frauen im Fernsehen für Sport. Beim Männerfußball sind fast 40% des TV-Publikums weiblich. Trotzdem gibt es wenig Werbung, die sich an Frauen richtet, findet die Berliner Trainerin und Frauenrechtsaktivistin Johanna Small.
Lasst uns lange Haare haben, kurze Haare haben, Menschen unterschiedlicher Herkunft haben und das ganze Spektrum irgendwie darstellen und nicht immer so dieses klassische Stereotyp. Da würde ich mir auch wünschen, dass es eher einen Bezug hat auf das Sportliche, auf die Leistung, auf das Inspirierende. Ich denke, sportlicher Erfolg lässt sich toll darstellen und damit lässt sich auch gut werben und kann auch gut für die nächste Generation anziehend wirken, ohne dass damit die Weiblichkeit irgendwie instrumentalisiert wird.
Auch während der WM konzentrierten sich einige Medien auf das Aussehen der deutschen Spielerinnen. Nach dem Siegtor der 19-jährigen Julia Gwinn im ersten Spiel titelte die Münchner Boulevardzeitung TZ: So heiß zeigt sich das DFB-Hottie bei Instagram. Die Bild-Zeitung schrieb über den Auftaktsieg dank unserer Hübschesten. Innerhalb des Sportjournalismus gibt es über solche Formulierungen keine breite Debatte. Doch es gibt Ausnahmen. Die Taz in Berlin organisierte 2018 einen Workshop für junge Sportreporterinnen. Eine der Organisatorinnen war die Journalistin Alina Schwärmer.
Der Anteil der Frauen im Sportjournalismus ist ja sogar weniger geworden, anhand von den wenigen Untersuchungen, die es gibt. Um die 2000 herum, glaube ich, waren es 5% und dann waren es irgendwann 10% und jetzt sind es wieder 5. Und dann war der Gedanke, wo kann man früher ansetzen sozusagen, wie kann man die Leute abholen und wie kann man das Interesse wecken. Aber auch, das wollten wir halt auch ganz explizit ein bisschen ermutigen, dass die halt nicht nur über Frauenfußball sozusagen was machen, also dass Frauen nicht immer nur dieses Frauending machen.
Die Rolle von Frauen als Exotinnen ist in der Fußballkultur tief verwurzelt. In Zeichentrickserien, Computerspielen, Blogs. Manchmal befördern Medien diese auch. 2016 meldete der Verband deutscher Sportjournalisten in seinem Magazin die Wahl von Laura von Törra zur heißesten Sportmoderatorin. Der internationale Sportjournalistenverband lehnte eine Reform ab, die selbst die FIFA bewilligt hatte, nämlich eine Frauenquote für sein Führungsgremium. Doch eine Quote könnte auch in Redaktionen zur Sichtbarkeit von Frauen führen, sagt Katharina Dahme, Aufsichtsratschefin des SV Babelsberg in Potsdam. Dahme hat früher im Marketing von Elf Freunde gearbeitet. Das Fußballmagazin beschäftigt etliche Frauen, in Finanzwesen oder IT, aber
Also als da war, gab es nie eine Frau, die geschrieben hat, außer vielleicht mal bei einem Praktikanten. Aber es gibt keine Redakteurin. Ich würde sagen, es ist ein bisschen ähnlich wie in den Fußballvereinen, wo ich mich bewege, dass die Leute sagen, ja, es wäre irgendwie schon sinnvoll, wenn es da auch mehr Frauen gäbe, aber es ist den Leuten auch nicht wichtig genug, dass sie sich bewusst darum bemühen. Man hätte ja auch bewusst auch mal eine Redakteurinnenstelle ausschreiben können und sagen können, wir nehmen nur Bewerbungen von Frauen entgegen. Würde man immer sagen, nee, Qualität vor Geschlecht oder so. Ne? Also ich glaube, es gibt nicht so ein richtiges Problembewusstsein zu sagen, man muss ganz konkret eine Frau in so einer Position fördern.
In den großen Sportmedien gibt es wenig Bewegung zum Thema. Also gründen Aktivistinnen und Journalistinnen eigene Netzwerke. Zum Beispiel das Bündnis FIN, Frauen im Fußball. Oder den Podcast FRÜV, Frauen reden über Fußball. Mit Workshops und Diskussionen setzen sie sich im Fußball dafür ein, dass die weibliche Hälfte der Gesellschaft auch ohne Weltmeisterschaft angemessen repräsentiert ist.
Ronny Blaschke über das Ungleichgewicht in der Fußballberichterstattung. WhatsApp, Skype, YouTube oder auch Google. Wer nach China reist und sich dort mit dem Smartphone ins Netz einwählen will, merkt schnell, dass viele Apps und Dienste, die wir hier in unserem Alltag benutzen, dort nicht verfügbar sind. Auch Medien wie die BBC oder die New York Times sind schon länger von der chinesischen Internetzensur betroffen und neuerdings auch deutsche Medienseiten. Wer Spiegel Online, Tagesschau.de oder faz.net sucht, bekommt eine Fehlermeldung angezeigt. Darüber habe ich vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Markus Pfalzgraf gesprochen. Die erste Frage an ihn: Für wen in China ist es denn überhaupt interessant, dass deutschsprachige Medien online nicht mehr zu erreichen sind?
Das sind vielleicht erstmal nur sehr wenige Leute, vor allem Auslandsdeutsche, und die finden sicherlich auch Wege um die Internetzensur herum. Gravierender sind sicherlich zum Beispiel jetzt kürzlich der Guardian, der gerade erst gesperrt worden ist. Die wird und wurde eben auch von vielen Chinesinnen und Chinesen gelesen, die Englisch sprechen. Ich habe da vor kurzem mit einigen in Shanghai gesprochen, die waren ziemlich genervt und enttäuscht. Für manche ist das ja auch vielleicht beruflich relevant, und insgesamt betrachtet, selbst wenn das vielleicht nur wenige Menschen betrifft, ist das natürlich auch symbolisch, dass China hier freie Presse aus dem Ausland sperrt.
Die FAZ vermutet ja zum Beispiel selbst, Grund für die aktuellen Sperren könnten die Berichte über die Spannungen in Hongkong sein. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Es gibt natürlich keine offizielle Begründung. Man kann auch in China nicht einfach bei offiziellen Stellen nachfragen, und die äußern sich auf gar keinen Fall zu solchen Vorgängen. Aber es kann natürlich sein, dass in diesen sensiblen Zeiten der Druck da ein bisschen erhöht wird, dass vielleicht auch die Berichterstattung auch online ein bisschen auf Linie gebracht wird. Es sind ja wirklich sehr interessante Zeiten im Moment in China. Vor gut einem Monat war der 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers, dann in der vergangenen Woche der Jahrestag der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China, und im Herbst werden auf dem Festland 70 Jahre Volksrepublik China gefeiert. Und auch jetzt, wo in Hongkong wöchentlich große Proteste stattfinden, will man vielleicht sicher gehen, dass das nicht aufs Festland überschwappt, sondern dass da alles ungestört von kritischer Berichterstattung weitergehen kann.
Sie haben gerade die Proteste angesprochen. Auch gestern waren wieder zehntausende Menschen auf der Straße in Hongkong, um gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz zu demonstrieren. Daher schauen eben gerade besonders viele ausländische Medien nach Hongkong und nach Festlandchina. Auch Sie sind gerade in Hongkong. Wie frei können Sie denn dort vor Ort berichten?
Vor Ort total frei. In Hongkong herrscht sowieso Pressefreiheit, auch Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Das sieht man ja recht eindrücklich in den vergangenen Wochen. Nur um Missverständnissen hier vorzubeugen: Wir können natürlich auch in Festlandchina frei berichten als Korrespondenten ausländischer Medien. Nur kann das da eben niemand lesen oder hören. So richtig zensiert im Sinne von in die Berichterstattung eingegriffen wird natürlich nur bei den eigenen Medien. Aber hier in Hongkong haben wir im Gegensatz zu Festlandchina beinahe paradiesische Bedingungen, könnte man eigentlich sagen, als Presse, als Rundfunk, als Fernsehen. Gerade verglichen mit Festlandchina oder anderen eher totalitären Systemen. Hier sprechen nämlich viel mehr Menschen einfach offen mit uns. Es ist vergleichsweise leicht, Interviewpartner zu finden. Es gibt auch ganz generell einfach eine sehr blühende Zivilgesellschaft. Also all das eigentlich, was es in Festlandchina nicht gibt.
Heißt das auch, dass die Medien in Hongkong selbst vor Ort frei berichten können?
Ja, absolut. Allerdings mit leichten Einschränkungen, auch die geraten zunehmend unter den Einfluss Pekings. Das ist ja auch im Moment in Hongkong so ein bisschen die generelle Stimmung, dass der Einfluss Pekings zunehmen könnte. Eine Zeitung zum Beispiel, eine früher unabhängige große chinesischsprachige Tageszeitung Ming Pao, da gab es Auseinandersetzungen innerhalb der Redaktion um einen neuen Chefredakteur, der soll jetzt Peking treuer sein als sein Vorgänger. Auch eine große englischsprachige unabhängige Zeitung, die South China Morning Post, die gehört inzwischen dem chinesischen Großkonzern Alibaba. Trotzdem berichten die eigentlich relativ unabhängig und immer noch sehr, sehr gut. Und es gibt auch viele unabhängige, kleinere Medien. All das ist noch ziemlich gut möglich in Hongkong.
Und wie viel bekommt man dann in Festlandchina von diesen Protesten mit? Decken die Medien vor Ort das ab?
Nein, da bekommt man nur sehr, sehr wenig von mit. Die freien Medien aus Hongkong, die kann man auf dem chinesischen Festland auch nicht lesen, jedenfalls nicht auf die gleiche Art. Da gibt es teilweise auch unterschiedliche Titelseiten, haben wir festgestellt. Und auch in der Berichterstattung merkt man das, während die Medien in Hongkong versuchen, ein bisschen zu verstehen, was die Protestierenden antreibt, versuchen die Festlandmedien eigentlich das Thema zu verstecken, das Thema klein zu halten. Und wenn sie überhaupt darüber berichten, dann sehr voreingenommen, dann verurteilen sie die Proteste, warnen vor Gewalt. Gerade heute wieder heißt es in den großen chinesischen Zeitungen, die von der kommunistischen Partei gesteuert werden, dass da ausländische Kräfte am Werk seien in Hongkong und Randalierer und dass die verurteilt werden müssten. Die friedlichen Proteste von Hunderttausenden werden da gar nicht erst erwähnt. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass hier der Kampf um die Deutungshoheit schon längst begonnen hat.
Markus Pfalzgraf über gesperrte Medien in Festlandchina und die Berichterstattung über die Proteste in Hongkong. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
Neues von nebenan, so heißt unsere aktuelle Reihe hier in Medias Res, werden wir uns regelmäßig auf die Suche machen nach neuen Ideen für den Lokaljournalismus. Und so eine neue Idee, die brauchten auch die Journalistinnen und Journalisten, die vor einem Jahr ihren Job verloren haben, als die Schweizer Tageszeitung Le Matin ihre Printausgabe eingestellt hat. Der Einfall ließ aber nicht lange auf sich warten. Einige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gründeten prompt eine neue Zeitung, Le Micro. Was die nun anders, also besser machen möchte, wollte Antje Allroggen herausfinden.
Ein kleines Bistro in einem Vorort von Lausanne. Fabien Füßli sitzt an einem Tisch, vor sich eine Tasse Kaffee und ein Stapel Zeitungen. 5 Jahre lang hatte er als Redakteur für Le Matin in Lausanne gearbeitet. Dann kam die Kündigung. Damals ein echter Schock. Nach einer kurzen Zeit der Trauer hatte Füßli die Idee, eine eigene, neue Zeitung zu gründen. Eigene Redaktionsräume gibt es dafür nicht. Stattdessen arbeiten Füßli und seine Kolleginnen und Kollegen gerne in Cafés. Mit der Zeitung will Füßli die Lücke schließen, die Le Matin hinterlassen hat.
Anfangs war es nicht mehr als eine Idee unter Kollegen. Das war nicht wirklich ernst gemeint. Aber wir haben uns gefragt, ob wir nicht eine Zeitung gründen könnten, in der man viele Reportagen findet. Eine Zeitung, die nicht einfach der Aktualität hinterherrennt. Und ganz allmählich hat sich so die Idee entwickelt, sich nicht einfach einen neuen Job zu suchen, sondern selber eine Zeitung zu machen, mit einer Struktur, die zu uns passt.
Prompt entwickelte Füßli ein Konzept für seine neue Zeitung. Sie sollte nicht am Kiosk oder im Supermarkt zu kaufen sein, sondern ausschließlich in den Cafés und Bistros der Region ausliegen.
Wir haben uns mit vielen Betreibern von Cafés und Restaurants zusammengesetzt und haben uns auch mit Lesern getroffen und sie nach ihrer Meinung gefragt, wie sie sich unsere neue Zeitung vorstellen. Und da kam immer wieder die Antwort, dass sie in Papierform erscheinen müsse. Niemand von denen wollte eine Zeitung, die man nur auf dem Tablet lesen kann oder auf einem Smartphone. Und nach 2 dieser Sitzungen stand das Konzept von Le Micro.
Et c'est de ces séances que sont nées les idées qui ont donné vie ensuite à Micro.
Auch inhaltlich unterscheidet sich Le Micro von anderen Tageszeitungen. Während in Le Matin vor allem Klatsch- und Sportgeschichten zu finden waren, legt Le Micro Wert darauf, eigene Geschichten aus der Region zu generieren, die in anderen Medien nicht zu finden sind. Eher zufällig entdeckte Füßli zum Beispiel einen Friseur in Lausanne, der Obdachlosen umsonst die Haare schneidet. Daraus entstand eine lange Reportage. Ein Kollege besuchte das Babylabor in Genf und erfuhr vor Ort, dass es gar nicht so einfach ist, ausreichend junge Eltern zu finden, die ihr Neugeborenes für Babystudien zur Verfügung stellen. Geschichten, die sich vor der Haustür ereignen und die die lokale Konkurrenz 20 Minuten nicht zu bieten hat. Deshalb bezeichnet Füßli die Westschweiz als eine Region, die von den Medien vernachlässigt wird. Genauso wie das Bedürfnis vieler Leserinnen und Leser dort, ihre Zeitung in gedruckter Form lesen zu wollen. Ottfried Jarren, Professor für Medienwissenschaften an der Universität Zürich, beschrieb diesen Trend schon vor einem Jahr so.
Das Publikum, was man dort erreicht, ist kein klassisches Online-Publikum. Es ist eher ein Publikum, auch was älter ist und was stärker auch männlich geprägt ist, was stärker noch an den klassischen Formen, beispielsweise von gedruckter Presse, festhält.
Anfang dieses Jahres startete Füßli dann eine Crowdfunding-Aktion. Für den Start sollten 90.000 Schweizer Franken zusammenkommen, rund 81.000 Euro. Schon im Februar war die Summe angespart. Mit am Ende 127.000 Schweizer Franken wurde das Ziel sogar übertroffen. Damit konnte Micro im vergangenen Mai an den Start gehen.
Alors, on est sûr pour un peu plus de 6 mois maintenant?
Unsere Finanzierung ist jetzt sicher für einen plus 6 weitere Monate. Also normalerweise müssten wir dieses Jahr schaffen. Aber wir werden auf keinen Fall ein zweites Crowdfunding machen. Wir werden die Leute nicht nochmal nach Geld fragen.
Puisque on va pas refaire un financement participatif, on va pas redemander de l'argent aux gens.
Ende Juni allerdings war das gesteckte Ziel mit 600 verkauften Exemplaren noch nicht erreicht. 1.000 müssen es sein, damit sich Le Micro auf dem Zeitungsmarkt langfristig etablieren kann. Deshalb wirbt Füßli mittlerweile nicht mehr nur in den Cafés für seine neue Zeitung, sondern spricht auch in Arztpraxen und Geschäften vor. Viel Zeit für eigene recherchierte Geschichten hat Fabien Füßli 2 Monate nach Erscheinen der ersten Ausgabe von Micro also immer noch nicht.
Antje Allroggen über die Schweizer Lokalzeitung Le Micro. Ein Beitrag war das aus unserer Reihe Neues von nebenan über Innovation im Lokaljournalismus. Und weitere Ideen können Sie da auch online finden unter deutschlandfunk.de/mediasres. El Mundo und El País, das sind die beiden größten Tageszeitungen in Spanien. Doch groß ist relativ, denn seit 2008, seit der Wirtschaftskrise, sind ihre Auflagen rapide eingebrochen. Von mehr als 300.000 auf unter 100.000. Während ihnen die Leser abhanden gekommen sind, sind Wirtschaft und Politik hingegen immer näher gerückt, haben immer mehr Einfluss genommen. Hans-Günther Kellner berichtet über das schwierige Verhältnis von Medien und Mächtigen im Land.
Als David Jiménez 2015 Chefredakteur der zweitgrößten spanischen Tageszeitung El Mundo wurde, war er zuvor lange Jahre ihr Asienkorrespondent. Ein kompletter Outsider in der Medienwelt der spanischen Hauptstadt also. Doch er erfuhr schnell, was von ihm erwartet wurde. Vom ersten Tag an habe ich mich gewundert. Da sagte mir der damalige Innenminister bei einem Treffen, es ist jetzt nicht die Zeit, sich neutral zu verhalten. Er verlangte von mir, die Zeitung in den Dienst der Regierung zu stellen. Da wurde mir schnell klar, dass Pedro J. Ramírez, langjähriger Chefredakteur und Gründer der Zeitung, 2014 tatsächlich auf Druck der Regierung entlassen worden war. Da wurde eine Zeitung kaputt gemacht, die trotz aller Fehler die streitbarste in der spanischen Demokratie war. Immerhin hatte El Mundo schon seit seiner Gründung 1989 mit den Recherchen über die Korruption erheblich zum Niedergang der damaligen Regierung des Sozialisten Felipe González beigetragen. Doch die jüngste tiefgreifende Krise, die in Spanien zwischen 2008 und 2015 gewütet hat, hat die spanischen Medien enorm geschwächt, sagt Jiménez.
Viene la crisis.
Mit der Krise verloren wir die Leser. Die verkaufte Auflage brach um 70% ein. Die Konzerne und die Politik haben unsere Schwäche förmlich gerochen. Die großen Unternehmen haben weiter in uns investiert, die Anzeigen aufrechterhalten, trotz der brutalen Einbrüche bei der verkauften Auflage. Aber wer macht dir schon einen Gefallen in Höhe von mehreren Millionen von Euro ohne Gegenleistung? David Jiménez verlor nach nur einem Jahr seinen Job als Chefredakteur von El Mundo. Weil er Politikern und Wirtschaftsbossen zu unbequem war, ist er überzeugt. Einmal wollte ich etwas über César Alierta bringen. Er war damals noch Präsident von Telefonica, einer der wichtigsten Wirtschaftskapitäne Spaniens. Da sagte mir der Verlagschef, es gibt Entscheidungen, die Arbeitsplätze kosten. Offenbar war ihm klar, dass ich unsere journalistische Unabhängigkeit nicht opfern würde, um meinen eigenen Sessel zu retten. Aber seine Botschaft bedeutete, vielleicht ist dir dein eigener Arbeitsplatz egal, aber der deiner Kollegen auch. Aber auch ohne den streitbaren Journalisten sind die Arbeitsplätze bei El Mundo und den übrigen Veröffentlichungen des Verlags Unidad Editorial nicht sicherer geworden. Seit 2009 hat sich die Zahl der Arbeitsplätze dort auf knapp 1300 halbiert. Doch nicht nur El Mundo steht im Fokus des Drucks von Politik und Wirtschaft. Inigo Barón, Wirtschaftsredakteur von El País, wurde sogar Opfer eines Lauschangriffs. Er hatte über den Machtkampf innerhalb der Führungsriege der Großbank BBVA berichtet. Als Journalist fühlt man sich völlig angreifbar, wenn man erfährt, dass die Polizei auf illegale Weise die Verbindungsdaten des Telefons ermittelt haben soll, mutmaßlich im Auftrag einer Bank. Man fühlt sich den Mächtigen völlig ausgeliefert. Ich habe mich gefragt, seit wann geht das schon so? Mich interessiert auch weniger, welcher Beamte konkret da involviert war. Mich interessiert vor allem, wer hat den Auftrag erteilt. Was Barón tröstet, der Skandal ist aufgeflogen, die Justiz ermittelt. Ein Untersuchungsgericht hat in dem Fall inzwischen 8 ehemalige Führungskräfte der Großbank BBVA als Beschuldigte vorgeladen. Allerdings gab es bei El País immer wieder den Verdacht, dass die Wirtschaft auf ganz andere Weise Einfluss nimmt. Investmentfonds, Banken und auch der Telefonica-Konzern gehören zu den wichtigsten Aktionären. Doch Barón wehrt sich. Ja, es gab Medien, die sich pflegeleichter gezeigt haben, aber auch andere, die dem Druck auch etwas entgegengesetzt haben. Und es gab Journalisten, die sich manipulieren ließen. Nicht alle haben sich gleich verhalten. Ich informiere seit 20 Jahren über Banken. Nie habe ich eine bevorzugte Behandlung akzeptiert. Aber es stimmt, wir haben uns in eine zu große Nähe zu den Mächtigen begeben, auch zu Unternehmen und Banken. Journalisten sollten stattdessen um ihre Unabhängigkeit kämpfen, meint Barón. Darum vergibt die Spanische Vereinigung der Wirtschaftsjournalisten, der er selbst vorsteht, jedes Jahr einen Preis. Damit werden Vertreter aus Wirtschaft und Politik ausgezeichnet, die sich kritischen Medien besonders heftig widersetzen. Zu den jüngsten Preisträgern gehören auch Vertreter der Bank, die im Verdacht steht, Auftraggeber der Überwachung von Journalisten wie Barón zu sein.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Florian Hagemann, ich bin von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen in Kassel. Im Kasseler Lokalteil werden wir morgen uns natürlich wieder mit den Folgen des Mordes an den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke kümmern. Das ist das beherrschende Thema seit Wochen, seitdem diese schreckliche Tat passiert ist. Stefan E. soll ja angegeben haben, dass Markus H. ihn wieder in die rechtsextreme Szene gebracht hat. Wir haben jetzt die Bestätigung, dass Markus H. tatsächlich, wie es Stefan E. im Geständnis wohl auch angegeben hat, im Schützenverein, in dem E. dann auch Mitglied war, auch zugange war und ihn wohl auch in diesen Schützenverein gebracht hat.
Im Büchermarkt mit Miriam C. geht es gleich um die Tagebücher des Schriftstellers und Anarchisten Erich Mühsam. Hier bei Medias Res verabschiedet sich Isabel Klein. Machen Sie es gut.